Ich bete zum Anfang. Vater im Himmel, wir wollen dir einfach unseren Dank entgegenbringen. Wir wollen dich loben und preisen, dass wir heute diesen Abend zur Verfügung gestellt bekommen haben. Danke, dass du uns Zeit gibst, dass du uns die Möglichkeit gibst, nachzudenken, dass du unsere Herzen kennst und uns durch deinen Heiligen Geist erleuchtest, sodass überhaupt irgendetwas da hineindringen kann und Frucht bringen kann. Ich will dich darum bitten, Herr, wenn wir heute wieder da hineintauchen wollen, wenn wir wieder uns die Zeit nehmen wollen dafür, ja, gebrauche du es. Führe du uns hinein in die Tiefen deines Wortes und lass uns daraus trinken und schöpfen, dass es für uns zum Leben wird, dass es für uns Kraft und Stärkung für unseren Alltag wird, für den Kampf, den wir jeden Tag führen, für den Weg durch die Wüste, den wir gehen, hin zu dem Land, das du uns bestimmt hast. Und ich will einfach bitten, benutze es mit, Herr, baue es in deinen Plan ein und schenke du Gnade und Segen. Amen. Ja, ihr dürft gerne eure Bibeln zur Hand nehmen. Wir sind mitten drin, immer noch. Martin, setz dich, herzlich willkommen. Sehr schön. Wir sind immer noch ganz kurz davor, dass wir so richtig mit dem Text anfangen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Ihr dürft das von mir aus gerne aufschlagen. Einfach, dass wir immer ein bisschen so die Orientierung haben, wo wir uns gerade aufhalten. Und wie ich schon sagte, wir sind das Volk Israel wurde von dem Pharao befreit, von den Ägyptern befreit, wurde durch die Wüste eine kurze Strecke geführt bis an einen gewissen Punkt, wo Gott sie erwartete und wo Gott etwas ganz Besonderes mit diesem Volk vorhatte, nämlich einen Bund zu schließen. Und das ist immer etwas Großartiges und etwas Besonderes und etwas, wo wir wahrnehmen sollten, wenn Gott einen Bund schließt, wenn das dazu kommt. Und wir haben, bevor wir uns, ja doch, wir haben das sogar gemacht, ich habe mir jetzt im Nachhinein überlegt, vielleicht hätten wir es umgekehrt machen sollen, erst so die Hinführung machen. Beim allerersten Mal sind wir aber hineingegangen, hineingetaucht und haben geschaut, wo uns Christus dort einfach schon mal begegnet, ja, und wo, weil das ist unser, der Christoph war noch nicht dabei, also das ist unser Oberthema, Christus im Alten Testament, zu finden und zu entdecken. Deswegen haben wir das betrachtet und unter dem Gesichtspunkt, sage ich mal, das ein bisschen angeschaut, wie diese Mittlerfunktion, die Mose in diesem ganzen Abschnitt hat, wie die ein herrliches Bild ist auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dann haben wir uns die Zeit genommen, uns mit Bündnissen zu befassen und zu beschäftigen. Das habe ich nicht so intensiv gemacht, als wir im ersten Buch Mose waren. Aber jetzt hatte ich das dringende Anliegen und Bedürfnis, hier hineinzuführen und die ganz grundlegende Dinge zu Bündnissen einfach zu sagen und da euch reinzuführen. Und da haben wir viel gesprochen schon, oder? Es ist wirklich erstaunlich, wie oft man sich da damit befassen kann und man denkt schon, okay, jetzt sind wir eigentlich schon einigermaßen weit gekommen, jetzt können wir den nächsten Schritt machen und dann bin ich in der Vorbereitung und dann denke ich, oh, da geht es doch noch einiges, was er noch ergänzen sollte und was vielleicht wichtig ist, dass wir das auch mitnehmen, dass wir es auch verstehen. Und in diesem Sinne, dadurch, dass es nicht alle da waren, ganz kurz vom letzten Mal oder von den letzten Malen, was haben wir über diesen Bund herausgefunden, was sind die wichtigen Merkmale dieses Bundes, was ist auch der Zweck dieses Bundes, damit haben wir uns letztes Mal stärker befasst. Lass es uns nochmal ganz kurz zusammentragen, für diejenigen, die die Antwort sagen, festigt sich das und für diejenigen, die nicht dabei waren, die hören es. Also aber ganz knapp, kurz.
Der einzige Bund, der gebrochen wurde.
Ja, der einzige Bund, der gebrochen wurde.
Weil er auch von beiden Seiten Verpflichtungen hatte.
Genau, weil es ein beidseitiger Bund ist. Was sag ganz kurz, zwei Sätze, was kennzeichnet einen einseitigen Bund, was kennzeichnet einen zweiseitigen Bund?
Ein einseitiger Bund, der ist nur eine Seite, verpflichtet sich zu etwas.
Ja.
Und
im biblischen Kontext, wer ist das?
Gott.
Gott, genau. Also der Mensch ist in dem Fall zu nichts verpflichtet, dass der Bund sich erfüllt. Okay.
Und hier ist halt eine Bedingung geknüpft, dass wenn ihr meine Gesetze befolgt, dann werde ich euch Segen geben und wenn nicht, dann eben Fluch.
Genau, okay. Ja. Also das bedeutet ein beidseitiger Bund. Das heißt, es ist wie ein Vertrag abzuschließen. Geschäftlich, sag ich mal, ja, kommt überein, sagt, okay, du hast die Verpflichtungen, ich habe die Verpflichtungen, du hast das davon, ich habe das davon. Na gut, Gott hatte in dem Fall nicht viel davon. Gott ist allgenügsam. Ich meine, sicher, er trägt alles zu seiner Ehre bei, das ist keine Frage, aber nicht so, dass jetzt hier, sag ich mal, vertraglich das festgeschrieben ist, in dem Sinne. Aber so werden die Bedingungen festgelegt und auf der Grundlage lebt man diese Beziehung. Lebt man diesen Vertrag sozusagen, gilt der dann oder auch eben nicht. Und dann der einzige Bund, der gebrochen wurde, wie du gesagt hast. Wir haben mehrere Bundesschlüsse. Wir haben ganz kurz noch zum Überblick, wir haben Noah als einen größeren Bundesschluss. Dann Abraham, dann hier am Sinai, was kommt weiter? Einen großen Bundesschluss.
David,
ganz wichtig. Was noch?
Neuer Bund,
okay. Also das sind die Eckpfeiler so ein bisschen, ja. Und dieser Bund hier, der nimmt eine Ausnahmestellung an, weil die anderen sind alles einseitige Bünde. Und das hier ist der einzige zweiseitige. Der einzige, der gebrochen wurde und der einzige, der
aufgelöst worden ist.
Das lesen wir im Hebräerbrief nach, wo es heißt, was sich veraltet, das ist nahe, dass es hinweggetan wird. Es ist zusammengerollt und dann ist es nicht mehr, das nicht mehr gilt in diesem Sinne. Und dann haben wir uns angeschaut und uns die Frage, oder wir haben gesehen, dass dieser Bund im Neuen Testament also mit solchen Schlagwörtern oder mit solchen Titeln bezeichnet wird, wie Bund des Todes oder Dienst des Todes und Bund der oder Dienst der Verdammnis sogar. Warum das?
Weil er nicht retten kann.
Weil er nicht retten kann, sondern im Gegenteil.
Weil er zeigt, dass wir es mit dem Gesetz nicht genügen. Und
dann, ja, genau.
Zeigt unser Dilemma oder unser Nichtvermögen auch.
Das ist richtig, aber deswegen ist es noch nicht im Dienst des Todes, weil er unsere Unfähigkeit aufzeigt, sondern weil er es gleichzeitig verurteilt und unter dieses Urteil stellt und bringt, wo es alles sogar dann einschließt letztendlich, ja, wie wir es gesehen haben, die Schrift alles einschließt unter diesen Ungehorsam, sodass keiner mehr sich rühren kann und sagen kann, ich kann doch noch was vorweisen vor Gott. Ich kann doch noch etwas ins Feld führen, wenn ich auf der Anklagebank vor ihm sitze. Ja, so sagt die Schrift, nein, alles gedeckelt, alles unter diesem Mantel der Verurteilung erstmal. Zuerst, ja, das ist nicht das Endgültige zum Glück. Der Strafe natürlich dann auch, ja. Das hängt damit zusammen. Das ist dann der Dienst der Verdammnis. Ja. Also das bedeutet etwas, wo in die Sackgasse hineinführt, wo unter das Gericht, wo unter all diese Dinge hineinführt. Also eigentlich ein schlimmer Bund. Dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, warum schließt Gott überhaupt so einen Bund? Das ist ja wie wenn ich mit meinem Kind einen Vertrag abschließe oder eine Beziehung eingehe, einen Bund mit ihm schließe und ich weiß, das führt letztendlich in die Verdammnis. Das ist ja eigentlich, denkt man erstmal, schlimm eigentlich, ja. Was ist die Absicht Gottes damit? Du hattest vorher schon anklingen lassen. Ja. Das Gesetz, das uns an wir haben es gesehen, ich habe es versucht aufzuzeigen, der Mensch, der das so tief verwurzelt hat, der so fest, felsenfest im Grund, Wasser, sage ich mal, ja, das ganz unten ist immer irgendwo Grundwasser, ja, das siehst du nicht, was das ist und was da los ist, aber so, es tritt selten an die Oberfläche, aber das ist immer da, diese Überzeugung, ich kann etwas beitragen, ich bin doch irgendwer vor Gott, ja, Und das muss geraubt werden. Gott nimmt sich lange, lange, lange Zeit, um das zu tun und um das zu veranschaulichen, um es deutlich zu machen und um mit Maleachi 3 alle zu entwaffnen, ja, bis dorthin. Alle zu entwaffnen und zu sagen, keiner mehr irgendwas hat, was er ins Feld führen kann. Wenn es beim Volk Israel 2000 Jahren auf diesem Weg nicht funktioniert hat, dann wird es mit dir auch nicht funktionieren. Oder noch mehr als 2000, ja. Ja, oder doch, wenn man diese Abgesetzgebung geht ungefähr. Jetzt wäre ich eigentlich kurz davor, dass wir uns jetzt im Gegensatz zu diesem Bund mit allen seinen Details jetzt den neuen Bund angucken. In Jeremia 31, wir können das auch schon mal aufschlagen. Dabei ist mir dann aber was nochmal deutlich und wichtig geworden, was mir auf dem Herzen liegt, nochmal aufzuzeigen. Aber ich sag's gleich. Wir lesen erstmal Jeremia 31. Ganz einfach zu merken, Jeremia 31, 31. Das ist super. Okay. Hier steht jetzt geschrieben, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann noch ganz viel weiter, wie der Bund beschrieben wird. Aber die Einleitung ist mir eigentlich hier jetzt erstmal wichtig. Hier steht geschrieben, erstmal, ich werde einen neuen Bund schließen. Das setzt voraus, dass davor ein anderer war. Das ist uns ja klar, welcher das ist. Und jetzt wird der gegenübergestellt. Nicht wie der Bund, wird betont, oder? Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich die an der Hand fasste und so weiter, ja? Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Wenn wir das Ganze durchgehen und das Ganze lesen, kann man den Eindruck bekommen, Gott hat zuerst versucht, auf einem Weg das Volk Gottes zu retten und zu sich zu holen. Und nachdem es jetzt über Jahrhunderte hinweg nicht funktioniert und nicht geklappt hat, sagt Gott, okay, dann probieren wir eben Plan B. Dann versuchen wir den zweiten Weg, ob der vielleicht funktionieren wird. Man könnte diesen Eindruck bekommen, oder?
Ja, aber das würde ich nicht sagen.
Ja, das ist gut, dass du das nicht sagen würdest. Aber um dieser Denkweise jegliche Grundlage zu rauben, das habe ich mir heute auf die Fahne geschrieben. Okay. das ist mein Ziel. Denn es gibt immer wieder, dass der Mensch in dieses Denken zurückfällt oder sich ein Bild von Gott macht, wie wir selbst sind. Oder wir sind doch so. Ganz oft mit meinen Kindern, ich habe einen gewissen Plan. Ich will sie irgendwo hinführen, sie irgendwo hin erziehen. Und dann probiere ich Mittel A aus. Ich sage, okay, das wird bestimmt ein gutes Mittel sein. Und dann setze ich das Mittel ein. Und dann bleibe ich eine Weile dran. Aber je mehr merke ich, das taugt nicht. Okay, dann fange ich an, weiter nachzudenken. Das ist ein Prozess, oder? Es ist etwas, wo sich mit der Zeit entwickelt und man mit der Zeit dann irgendwann mal, hoffentlich, bei der Kinderziehung hoffentlich immer, zum vorläufigen Schlüssel kommt. Das ist so, wie wir Menschen ticken und wie wir Menschen ganz oft Probleme, sage ich mal, lösen. Ja? Und das übertragen wir manchmal unbewusst auf Gott. Und die Frage ist das tatsächlich so? Ich begegne sogar immer wieder der Behauptung, Gott hatte ursprünglich in der Schöpfung einen Plan gefasst, aber der Mensch hat eben versagt, ist gefallen und dann konnte Gottes ursprünglicher Plan nicht zustande kommen. Das heißt, Gott hat sich da mehr oder weniger einen neuen Plan ausgedacht, musste dann darauf reagieren, seinen Plan anpassen, und ja, irgendwie versuchen, auf einem anderen Weg zu seinem Ziel zu kommen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon. Also ich finde aber auch die Stelle besonders schwierig, wo es heißt, das Gereute Gott, das er den Menschen gemacht hatte. Das ist sehr schwierig zu verstehen. Warum hat es denn dann gemacht?
Richtig.
Also das sind schon Stellen, wo es nicht nur vom Menschlichen herkommt, sondern wo einen, finde ich, habe ich zumindest den Eindruck, die Schrift auch dahin leitet, es so zu denken.
Wenn man nur die Stelle isoliert betrachtet, dann kann man zu dieser Auffassung kommen. Ich bin der Meinung, gerade ich habe heute noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, was diese Reue Gottes anbelangt, habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass Gott Wörter benutzt und eine Sprache benutzt, um zu zeigen, wie sehr das ihn in sein Herz hineintrifft. Ja? Und wie sehr, und Gott ist kein, da müssen wir davon Abstand nehmen. Gott ist nicht ein Computer, der am Anfang alles ausgerechnet hat und dann läuft es eben so und Gott ist völlig gleichmütig und steht da drüber. Ich denke, Gott ist souverän und hat einen Plan, aber nichtsdestotrotz ist er ein Gott voller Emotionen und ist ein Gott voller Gefühle auch. Er ist keine tote Rechenmaschine, die alles vorher weiß und die alles vorher ausrechnet und dementsprechend anpasst und dann kann es dem nichts antun. Versteht ihr? Ein System, das unantastbar ist. Das ist es nicht. Okay? Obwohl Gott alles weiß und obwohl Gott den Überblick über alles hat und obwohl Gott keine Kursanpassungen vornehmen muss, wovon ich überzeugt bin, ist er ein Gott voller Gefühl, voller Emotion. Als ein Gott, der voller Barmherzigkeit, voller Rettergedanken beschrieben wird. Ein Gott, dem der Tod des Gottlosen nicht egal ist. Ja?
Da müssen wir auch mal erflehen lässt. Es gibt ja ganz viele Beispiele, wo Menschen ihn bitten, nicht das so zu machen, wie angekündigt hat.
Ja, so ist es. Und der gerne barmherzig ist, der das, und da müssen wir wirklich, wenn wir dieses klare Bild von der Souveränität Gottes auch sehen, müssen wir aber davon Abstand nehmen. Und davon nicht auf der anderen Seite. Und ich glaube, diese Stellen, die drängen uns dahin und zeigen uns dieses Herz Gottes. Ja. Aber wir müssen es im Kontext von allem lesen. Sonst kommen viele schwierige Fragen auf. Ja. Okay. Die Frage für mich ist, Exodus 19, das heißt der alte Bund, wo steht der in der Bibel? Steht er ganz am Anfang? Oder erst später? Blöde Frage, er steht erst später, das ist klar. Ganz am Anfang steht noch was anderes, oder? Also es kommen ungefähr 69 Kapitel davor noch, wo noch ganz viel anderes beschrieben wird. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken und diese Idee verfolgen, dass das Gottes eigentlicher und ursprünglicher Plan war, dann vergessen wir, dass da noch ganz viele Kapitel davor sind. Und dass davor noch einiges anderes passiert ist, und dass das nicht Plan A ist, sondern dass es mehr ein Zwischeneinschub eigentlich ist. Dass es etwas ist, wo Gott mit dazugegeben hat, zu dem eigentlichen Plan. Das will ich versuchen, mit euch heute zu sehen und heute zu entdecken. Es ist nicht so, dass Gott zuerst wir werden es sehen. Worum es eigentlich geht, wie ich das Alte Testament mehr und mehr sehe und mehr verstehe, ist die Frage nach dem Segen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr zentrales Wort, was ich euch würde gerne, dass ihr euch das einprägt und dass ihr es euch ins Herz hineinlässt. Lasst uns mal ganz kurz nochmal zurückgehen an den Anfang. Genesis 1. Und mein Ziel heute ist, vor einem Jahr, haben wir viel Zeit auch damit zugebracht, immer wieder die Verknüpfung herzustellen, von Anfang. Ja? Und das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit, das will ich heute nachholen, dass wir sehen, das ganze große Bild und dieser alte Bund jetzt, was hat der für ein Puzzle jetzt in diesem ganzen Bild drin? Was für eine Funktion hat der? Und wie puzzelt der sich da rein?
Ja? Alte Bund meinst du mit Mose?
Ja, genau, das ist immer der alte Bund, das ist der Bund mit Mose, der Sinai-Bund. Mhm. Ja? Das ist für mich so ein stehender Begriff.
Okay.
Genesis Kapitel 1, Vers 28. Das ist mir heute nochmal aufgefallen und wichtig geworden, was für ein bemerkenswerter Vers das eigentlich ist. Schlagt es gerne mit mir auf. Genesis 1, Vers 28. Davor die ganze Schöpfung und dann Vers 26, ganz bekannt und berühmt, oder? Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Dann ihre Bestimmung, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, also über die ganze Erde letztendlich. Und dann Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Okay, also es ist sehr eindeutig, dass er sie schuf, dreimal wiederholt. Und dass sie nicht... Okay, Punkt. Vers 28 jetzt, schaut. Und Gott segnete sie. Das ist wichtig. Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Es gibt wahrlich sehr viel zu diesem Vers zu sagen. Die von hier aus Verbindungen bis weit ins Alte und Neue Testament hinein. Aber wir wollen bei unserem Thema bleiben und uns da beschränken, so Gott will, kommen wir an andere Stelle nochmal darauf zurück. Okay? Also, lasst uns festhalten. Und Gott segnete sie. Also, was wir sagen können hier, und das ist das ganze Bild, das uns hier vermittelt wird, oder? Der Mensch am Anfang lebt überschattet von Segen. Am Ort des Segens, an dem Segen selbst, in direkter Verbindung mit dem personifizierten Segen, würde ich sagen, das ist Gott. Ja, es ist Segen, wie man sich eigentlich buchstabieren würde. Alles Segen. Und was Gott ihnen zur Aufgabe stellt, ist, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also ein Stichwort dazu, das uns das mit anderen Stellen vielleicht schon verknüpfen lässt, Nachkommenschaft. Das bedeutet das hier, oder? Seid fruchtbar, vermehrt euch, das hat etwas mit Nachkommen zu tun. Warum sollen sie fruchtbar sein und sich vermehren? Einfach, ja, ist halt schön, wenn die Erde halt voll ist, anstatt dass sie leer ist, oder? Was ist der Zweck in Verbindung mit Segen? Was ist die Aufgabe vom Segen? Soll der allein bleiben und klein bleiben?
Das Segen, Leben weitergeben, ist das die Idee?
Das soll das Leben weitergeben, aber dass auch der Segen weiterfließen soll. Okay, dass der Segen, der soll sich ausbreiten. Der soll Kreise ziehen, sozusagen. Okay?
Das heißt, je mehr Leute, desto mehr Segen, oder?
Ja, so wie der ursprüngliche Plan oder dieser Gedanke, der hier drin steckt, so wie dieser Gedanke ist, ja. Genau. Je mehr Leute da sind, desto mehr soll der Segen sich von Adam und Eva aus auf die immer weiter verbreiten. Okay? Deswegen Nachkommenschaft. Und an diesem Ort des Segens, den wir sehen, oder? Diesen ganzen Garten, den Gott geschaffen hat. Ein ganz besonderer Ort. Mit diesem Segen fest verknüpft. Aufgabe, Nachkommenschaft. Und Herrschen in Klammer. Das ist mit einem anderen Teil der Bibel stark verknüpft. Also das sehen wir, das ist hier die Basis, die Grundlage, von der wir ausgehen. Segen. Ich habe es so beschrieben, am Ort des Segens Auftrag zur Zeugung der Nachkommenschaft, die Gott kennen, die Gemeinschaft mit ihm haben und zu denen der Segen immer weiter fließt. Ja, das ist dieses Bild und dieser Gedanke, der dahinter steckt. Jetzt haben wir aber ein Problem, oder? Wenn wir also alles wunderbar und alles gut und sehr viel mehr noch, was da drin steckt, das würde ich sagen, das ist die Basis und so dieses Grundfundament, aber noch sehr viel mehr, jetzt mit Kapitel 2 über die Ehe, auch über Christus wieder und die Gemeinde, gell, so viel, was da drin steckt. Aber dann kommen wir zu Kapitel 3 und düstere Wolken ziehen auf und das ganze Bild wird trübe und es ist nicht nur trübe, sondern es wird schwarz. Es wird schwarz. Etwas, was wir uns nie erhofft oder erträumt haben, dass es passieren sollte, es passiert leider. Und ja, die Schlange war listiger, wir kennen das alles. Was passiert? Thema Segen. Wir betrachten das alles unter diesem Thema Segen. Was passiert in Bezug auf diesen Segen?
Fluch.
Fluch. Ja, also du könntest sagen, Segen vorne in die Kanone rein und pulverisiert. Also so, menschlich jetzt betrachtet, okay? Also auf diesem Level zu bleiben. Erstmal alles zerstört. Der Mensch an diesem Ort des Segens, in der Gemeinschaft, in allem reich beschenkt, von allen Bäumen essen. Keine Wehwehchen, keine Schmerzen, keine kaputten Beziehungen, nichts. Mhm. Segen, Segen, Segen. Mhm. In einem Moment zerstört. Es ist wie eine Stütze irgendwo wegziehst und alles zusammenbricht. Alles zusammenbricht. Eine absolute Katastrophe, wenn ihr nach den größten Katastrophen forscht, die Menschheit getroffen hat. Ja. Wirklich. Ja, aber es ist nichts Schlimmeres. Mhm. Es ist nichts Katastrophaleres auf dieser Erde passiert. Mhm. Auf diese Art und Weise müssen wir das anschauen. Wir sehen es manchmal als so ein Makel. Ja, das ist so ein schönes Bild und das ist halt irgendwo ein Makel. Es ist viel mehr. Die Dimensionen sind gewaltig. Sind riesig. Okay. Und wir merken die Auswirkungen auch davon, oder? Wenn wir weiterlesen, was passiert? Wo sehen wir den Fluch?
Schwasse das Angesicht
arbeiten. Ja, okay, genau. Schmerzen, das Gericht. Kinder gebären. Ja, Schmerzen, Kinder gebären. Ja.
Der Ackerboden wird verflucht.
Ja, genau, das ist das, was Trennung von Gott. Und wenn wir dann über das Kapitel 3 hinausgehen? Mord, Brudermord? Brudermord, das könnt ihr euch vorstellen, euren Bruder umzubringen.
Oder wäre nicht so groß die Auswahl.
Ja, okay.
Das war ein Viertel der Bevölkerung der Welt.
Ja, okay. Punkt. Egal, nichtsdestotrotz, Brudermord. Und
falsche Religion auch.
Eigentlich. Falsche Religion? Okay. Ja, also er hat ein falsches Verständnis und ein falsches Bild letztendlich von Gott, eine falsche Anbetung daraus resultierend, ja, all das.
Ich weiß nicht, ob das zum Fluch gehört, aber diese Änderung in Adam ist für mich das größte Katastrophe, weil davor war so irgendwie ein netter Kerl und Gott macht eine Frau aus seiner Rippen und er dichtet vor sich hin in Freude, ist so ein liebevoller Kerl, ja. Und dann danach, der versteckt sich, der lügt Gott an und dann sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir, weil der war
Vorwurf und das alles.
Seine ganze Charakter ist
völlig gekippt.
Ja, ja, absolut. Und das ist das irgendwie Furchtbares.
So.
Ja.
So ist es, ja. Natürlich ist es Teil des Fluches, ganz klar. Sobald dieser Segen gebrochen ist, das sind alles Facetten davon. Mhm. Ja? Klar, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre Adam nie so gewesen.
Ja, genau.
Das ist ganz klar.
Ja.
Also das ist ein direkter Zusammenhang.
Und auch ihre Beziehung zwischen sich. Sie haben sich gesehen und plötzlich waren sie nackt. Und
zerstört, kaputt.
Ja, ja.
Kaputt, ganz viel kaputt. Also wir haben gesehen, Kain und Abel. Wenn wir Kapitel 5 angucken, was ist da das Besondere an dem Stammbaum? Ihr wisst es, denke ich, inzwischen.
Lamech, der zwei Frauen hatte und gesagt hat, oh, und die alle sterben, das ist auch was du
suchst. Ja, genau.
Ja, ja, okay.
Also, wo immer jetzt hier nicht nur erwähnt wird, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den, sondern, und der starb, hat sie 840 Jahre, zeugte Söhne, Töchter, und alle Tage betrug so und so viel, und dann starb er. Mhm. Also, das wird bei den anderen Stammbäumen nicht erwähnt. Aber hier, Tod
zu Noah.
Ja. Also, ein Bild, wo uns ständig der Tod auf der Ferse begegnet eigentlich, ja, und uns und diesen Fluch spürbar macht, ja. Wir sehen noch viel Segen da drin. 807 Jahre, so viel. Aber wenn du von Anfang an ausgehst, ja, ich weiß nicht, manche sehen es vielleicht auch als Fluch schon, aber eigentlich, wenn du es vom Anfang her betrachtest, Fluch. Wenn wir Kapitel 6 anschauen, du hast es kurz erwähnt, ja, es nimmt dramatische Ausmaße an, so dass und diese Worte, die Friedrich jetzt vorher erwähnt hat, benutzt werden. Es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Also eine Dramatik aufgezeigt wird, wie Fluch und Zerstörung und Katastrophe eigentlich da ist.
Kannst du einfach an Gott sprach, ja. Die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor. Und es ist immer nach ihrer Art. Und
yeah.
Tod bringt Tod,
ja.
Bringt Tod.
Ja, genau. Ja. Das ist eben dieses Prinzip, was von Anfang an da ist. Ja.
Eine Frage. Glaubst du, was vor dem Sündenfall dem Menschen vorgesehen, dass er körperlich stirbt eines Tages?
Nein.
Nicht?
Nein.
Aber ich nehme jetzt mal an, oder nach meinem Verständnis, ist die Erde jetzt nicht kleiner oder größer geworden. Die war immer schon so groß oder in etwa so groß, wie sie jetzt ist. Das heißt, irgendwann mal, wenn Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch, aber ihr verringert euch nicht, dann ist irgendwann mal...
Jetzt habe ich nicht ganz verstanden.
Wenn immer nur Menschen dazukommen und nie Menschen sterben, dann ist relativ schnell, Gott. Im Vergleich zur Ewigkeit, relativ schnell, ist dann voll.
Ja, richtig. Gut. Aber Gott hatte nie von Anfang an, deswegen sage ich, das war nicht Gottes eigentlicher Ursprung, also Plan, wo Gott wirklich so geplant hat. Und
dann ist halt was passiert.
Dann ist halt was dazwischen gekommen. Und deswegen ist Gott hat alles, auch wenn mir da immer einige dafür mich prügeln werden dafür, aber Gott hat das alles von Anfang an so geplant, ohne dass er selber Ursprung des Bösen ist. Okay? Gott hat.
Was meinst du? Was hat er geplant?
Ja, von Schöpfung, Sündenfall, all diese Dinge, okay? Ja,
Rettung durch das Kreuz.
Rettung durch das Kreuz, dann all diese Dinge, okay? Es ist nichts, was da dazwischen gekommen ist, was Gott nicht nur voraus gewusst hat und irgendwie zugelassen hat, sondern was er wirklich geplant hat, was er zurechtgelegt hat, okay? Was kommt nach Noah als nächstes, was diesen Fluch, sag ich mal, der Turmbau zu Babel, genau.
Also das kommt eigentlich die Verheißung vom Regenbogen.
Ja, sicher. Also das sind alles auch Puzzleteile. Wir betrachten jetzt diesen Strich des Fluches, ja, der sich da durchzieht. Turmbau zu Babel. Menschheit erhebt sich gegen Gott. Es wird absolut hochmütig. Gott wiederum Gericht. Alles zerstreut sich über die Erde. Wo er letztendlich selber dafür sorgt, dass das, was er anfangs gesagt hat, das geschehen soll, was dann geschieht, ja. Leider auch durch Gericht hindurch. Und wir merken Fluch, 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 Fluch. Und du fragst dich, wenn du bei Kapitel 11 die Hälfte ankommst, fragst du dich, was, wo führt das hin? Wo führt das hin? Wie lange dauert es? Gut, Gott hat die Verheißung gegeben an Noah, dass er nicht mal komplett auslöschen wird. Zum Glück. Zum Glück. Aber wie lange wird es dauern, bis die Menschheit sich zugrunde richtet? Wie lange wird es dauern, bis... Gibt es ein Licht? Gibt es ein Licht? Und dann eben das, was hier uns beschrieben wird, ab Kapitel 11, eigentlich ab Vers 10, ja, wie dieser Stammbaum, was immer wieder solche, diese Ketten darstellen, Stammbäume stellen immer wieder Verbindungen dar, ja. Und kommen wir Vers 27, Terach zeugte Abram, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot. Und erstmal denkst du dir, ja, wieso sind sowieso alle zum Verderben, oder? Ist doch sowieso einer böser als der Nächste. Für was denn? Haran aber starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach im Land seiner Verwandtschaft in Ur, wiederum der Tod uns begleitet. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name von Abrams Frau war Sarai und der Name von Nahors Frau war Milka und die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Nicht mal Nachkommen. Nicht mal, dass man wenigstens... Also das denkt man wirklich jetzt, wir kommen in die Sackgasse. Wir kommen in die Sackgasse. Ja. Und sie hatte kein Kind, und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot und den Sohn Harans, also den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Haran ist nicht in Kanaan, das ist noch davor. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Es ist nicht sehr erbaulich bis hierher.
Wo bist du? Sorry.
Kapitel 11, jetzt ganz am Ende, fertig gelesen.
Ah, okay, da. Okay.
Ja. Und jetzt passiert das, wo wir immer so, wir lesen einfach, aber wir merken und spüren nicht, was da drin steckt. Mhm. Was passiert jetzt? Und der Herr sprach, uns wieder aufhören lassen. Und der Herr sprach zu Abraham.
Schon lange nicht gehört.
Gut, klar, es heißt davor, der Herr sprach wieder, Vers 6, ja, aber das ist nicht zu Menschen direkt. Also in Kapitel 11, Vers 6. Aber jetzt hier, Gott spricht zu Abraham, er offenbart sich einem Einzelnen. Und was tut er? Er tut etwas Ungeheuerliches eigentlich.
Ruf ihn heraus.
Ja, geh aus dem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. In das Land, das ich dir zeigen werde. Warum? Was ist das für ein Land? Mit den Hintergedanken, die wir schon haben, sag ich mal, mit dem, was wir wissen. Was ist das für ein Land? Zieh halt mal um, Abraham.
Des Segens.
Ein Land des Segens. Okay. Also, ein Land des Segens. Wieder einen besonderen Ort, den Gott vorsieht, den er vorbereitet, oder? Wieder ein Platz, ein Ort des Segens. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Was für eine Verbindung. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Lass uns das ganz kurz mal zählen. Wie oft ist jetzt hier von Segen die Rede? Also ich zähle 1, 2, 3, 4, 5. 5-mal in 2 Versen. Es ist, wenn wir es in einem Bild veranschaulichen wollen, es ist wie wenn Abraham mit einem ganzen Köbel voller Segen übergossen wird auf einmal. Es ist etwas, wo du denkst, Abraham, was bist du für einer, dass Gott dich so reich segnet? Du musst wirklich ein ausgezeichneter, frommer Mensch sein, dass Gott sich so über dich erbarmt hat, oder?
Hat er irgendwas schon gemacht, was toll ist?
Ja klar, er ist mit seinem Vater mitgelaufen und hat geheiratet.
Obwohl es einfach
war. Wie sehen wir, dass Abraham sich mit irgendetwas hervorgetan hat bis an diesen Punkt? Nein, nichts, gar nichts. Im Gegenteil, es heißt an anderer Stelle, sein Götzendiener war. Oh. Ihr Lieben, es ist ein Musterbeispiel, was Gnade bedeutet. Was Gnade bedeutet. Das ist so ein wunderbares, ein großes Bild. Seht ihr diesen ganzen Fluch, der da ist? Und das ganze Verderben, Gericht, gerechtes Gericht. Das, was die Menschen verdientermaßen bekommen für ihre Taten, was Gott ihnen vom Vorfeld verheißen hat. Aber Gott jetzt aus lauter Gnade und Barmherzigkeit einen herausnimmt. Aus Liebe, einfach nur aus Liebe. Und sagt, ich werde meine Gnade über dir groß machen und ich werde dich segnen. Ich werde dich über alle Maßen segnen. Wow, es ist so etwas Besonderes und es ist so, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Fundament, von dem wir ausgehen. Frage, was beinhaltet dieser Segen? Was beinhaltet dieser Segen? Also ich meine, das steht so für uns so im Raum, oder? Segen. Was heißt das? Gottes, so zum Geburtstag, gell? Alles Gute und Gottes Segen. Okay. Ja, vielen Dank. Braucht man nicht schon nicht konkreter werden, ne? Was bedeutet Segen? Was umfasst dieser Segen?
Im menschlichen Wohlergehen.
Menschliches Wohlergehen, okay, durchaus.
Im Sinn meine ich jetzt.
Ja, ja.
Und
das schreckt viel.
Kein, ich weiß nicht, was das Wort, aber dass die Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen gesund ist.
Ja, ja.
Es steht nichts im Weg.
Genau, ja.
Das ist Nähe, ne?
Ja, ja, absolut, absolut.
Und Gunst.
Gunst, genau. Also Segen hat etwas ganz tief mit diesem Verhältnis auch zu Gott zu tun. Mhm. Es hat damit zu tun, wie stehe ich zu Gott? Und Gott ist die Quelle allen Lebens. Gott ist die Quelle. Jedes gute Geschenk, jedes Vollkommene kommt
von Gott,
von Gott, von dem Vater der Herrlichkeit. Alles, was du an Gutem dir vorstellen kannst, das kommt von Gott. Und es kann zusammengefasst werden mit diesem einen Begriff, Segen. Es ist etwas, es ist Geschenk. Es ist etwas sehr, sehr Gutes und Positives. Ohne Segen in irgendeiner Form wird diese Erde nicht bestehen. Aber es gibt immer diese allgemeine Gnade, allgemeinen Segen, und es gibt einen speziellen, ganz besonderen Segen. Davon ist hier die Rede. Aber wenn wir es nochmal in so gewissen Kategorien zusammenfassen, dieser Segen umfasst einen Ort des Segens. Ja, das ist der Ort, den ich dir zeigen werde, oder? Es ist der Ort des Segens. Wie wir am Anfang gelesen haben, oder? Gott schafft einen besonderen Ort für den Menschen, einen besonderen Ort des Segens. Was ist das Zweite, was geschehen soll und was Gott hier sagt, wird geschehen? Was wird mit diesem Segen geschehen? Was ist die Bestimmung dieses Segens?
Er wird sich aufteilen auf die ganze Welt.
Ja, er wird sich ausbreiten. Er wird sich auf seine Nachkommen ausbreiten. Und das der nächste Schritt sogar.
Alle Völker dieser
Erde. Alle Geschlechter dieser Erde. Also es fließt hinaus bis an alle Enden der Erde. Also wir merken, das was am Anfang Gott sagt, das ist der Auftrag des Menschen, das soll geschehen. Das wird hier, es ist fast wie Neustart. Es ist fast wie Neuschöpfung. Das hat sehr viel auch damit zu tun.
Sehr oft, also Noah ist ja auch ein Neustart.
Noah ist auch, das ist auch genau, das stimmt. Ja, das ist ähnlich. Auch wieder dieser Auftrag, geht hin und füllt die ganze Erde. Ja, das hast du recht, ja.
Ich probiere es nochmal.
Ja, könnte man wiederum menschlich so sagen, ja, also noch neuer Versuch. Das ist alles Teil von diesem großen Plan. Aber wiederum hier geht es aber darüber hinaus. Gerade insbesondere durch das hier. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Könnt ihr vorstellen, von Abraham, Fidschi-Inseln, Australien, Chile, alle Enden der Erde. Wow! Stell dir vor, sowas, Gott sagt sowas nachts zu dir. Es ist unglaublich, es ist Großes. Es ist so etwas Herrliches. Dieser Segen, der geht sehr noch mal eine Stufe tiefer. Wir haben das Alte Testament und das Fortlaufende dann betrachtet unter diesen zwei Aspekten, Land und Nachkommenschaft, oder? Wie Gott das erfüllt. Bis dahin, dass 70 Seelen nach Ägypten ziehen und wir merken, wie es immer mehr und mehr erfüllt, diese Verheißung. Der eine Teil der Verheißung mit dem Land steht dann noch aus, sag ich mal, wenn sie in Ägypten sind, und da begeben sie sich dann auf die Reise, da sind wir dann mittendrin sozusagen. Aber, ihr Lieben, wir müssen immer daran denken, die Ebene, in die das hineingeht, ist viel, viel tiefer als allein dieses Irdische. Auf was für ein Erbe hoffte Abraham? Ganz wichtig, dass wir uns das nochmal, ist das ein irdisches Erbe? War das wortwörtliche Land Kanaan, in dem er angekommen ist, ein Land des Segens und des, wie Garten Eden? Nicht ganz, oder? Heißt, er lebte als Fremdling.
Aha.
Er lebte als Fremdling in dem Land. Und sie begrüßt die Verheißung von Ferne, aber sie haben sie nicht bekommen. Also, diese irdische Verheißung. Also, wie tief geht diese Verheißung hier? Ein besonderen Ort des Segens, weit über alles Irdische hier hinaus, oder? Das heißt, dass Abraham an einen anderen Ort dachte, nicht an Land Kanaan. Er erwartete auf die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister Gott ist. Ein ewiges Jerusalem hat Abraham erwartet.
Er hat es schon erwartet,
ja. Ganz wichtig.
So, es ist nicht nur, dass er erwartet, dass seine Kinder das Land erbt.
Genau, richtig. Also, Hebräer 11 und richtig. Das müssten wir dann bei gelegener Zeit dann näher anschauen. Es ist ganz tief und viel, was da drin steckt. Aber ich will nur sagen, die Dimension ist viel tiefer. Punkt 2, Nachkommenschaft. Es sind damit Volk Israel wortwörtlich nur gemeint, ausschließlich. Wer sind Kinder Abrahams? Alle, die,
glauben.
Aus Glauben sind. Oh, versteht ihr, was für eine Dimension das hier hat? Das ist, es ist so gewaltig und es ist so wichtig, wovon wir hier ausgehen. Was ist der Weg und der Schlüssel letztendlich zu diesem, dass dieser Segen eingelöst wird und dass das tatsächlich so eintrifft? Gibt es einen wichtigen Schlüssel dazu, und da sprechen wir, das ist das bisschen Verwirrende, wir sprechen auf der einen Seite von einer großen Nachkommenschaft und von vielen einzelnen Nachkommen, aber dann müssen wir immer wieder von einem einzelnen Nachkommen den Fokus darauf richten, denn er ist der einzige Schlüssel. Wenn ich erinnere, Genesis 3, Vers 15, das habe ich vorher besprungen, bevor diese Fluch losgeht, heißt es, was heißt es da nochmal über einen Nachkommen? Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Okay? Also, das ist ganz wichtig. Das ist der Schlüssel für das eigentliche Problem. Wie kommt der Mensch zum Segen? Es ist durch diesen einen Nachkommen. Ihm wird die Verheißung gegeben. Und an ihm wird sich letztendlich alles festmachen. Genesis 22, Vers 18. Schaut mal. 22, Vers 18. Abraham, kurz vorher hat er eigentlich den Isaak fast geopfert, hatte diesen Auftrag gehabt. Und jetzt heißt es, wird Abraham eine herrliche Verheißung hier eben ausgesprochen, ab Vers 16 geht es eigentlich los. Dann heißt es aber jetzt hier, Vers 18, wir haben die Freiheit, das jetzt erstmal zu überspringen. Und in deinem Samen, das heißt in deinem Nachkommen, werden sich segnen, oder hören die Ohren wieder auf, oder segnen, alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Von wem ist die Rede hier?
Jesus.
Also, wer ist der Schlüssel dafür, dass, ich meine, liegt es letztendlich in Abraham? Hier wird so über Abraham mutig gesprochen, ja, und ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen, will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist zu einem gewissen Maße so. Aber wer ist, ehe Abraham war, oder ehe Abraham war, bin ich doch. Ehe Abraham war, bin ich. Wer sagt das? Jesus. Wer ist der Eigentliche, durch den dieser ganze Segen eingelöst wird letztendlich? Es ist dieser eine Nachkomme. Aber die hängen ganz stark zusammen, Abraham und Jesus. Wie fängt Matthäus 1, Vers 1 nochmal an? Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ich klammer schon die ganze Zeit immer David aus. Das müssen wir eigentlich mit dazu reinpacken, aber ich weiß, das wird viel zu viel werden heute. Aber wir merken, das ist so wichtig und das hängt so stark zusammen. Und das liefert uns letztendlich jetzt auch die Antwort auf die Frage, was ist Gottes ursprünglicher Plan und Gottes ursprünglicher Weg, sein Volk zu segnen? Mit einem Ort, mit einem herrlichen Ort der Segnung, ich sage jetzt mal mit dem Himmel, das ist die blöd gefragt, wie kommt man in den Himmel, wie kommt man zu Gott? Und also das ist letztendlich die Frage. Ja? Was ist der ursprüngliche Weg Gottes zum Segen? Ist es der Weg des Gesetzes? Das haben wir uns gefragt, oder? Oder ist es der Weg der Verheißung?
Das steht hier schon drin. Das war aber eigentlich schon.
Ja, was war vorher? Was kommt vorher? Genesis 12, 13, 14, 15? Oder kommt zuerst Exodus Kapitel 19? Oh, es ist nicht schwer auszurechnen. Okay? Also, allein von der Reihenfolge her, was hat Gott zuerst gesagt? Was hat er zuerst gezeigt, welcher Weg gilt? Es ist eindeutig. Es ist der Weg der Verheißung. Über Abraham, über Christus. Und was ist das Mittel, menschlich gesprochen, was ist das Mittel, um an diesem Segen teilzuhaben?
So. Glauben auf der menschlichen Seite und Gnade Glauben. Auf der göttlichen Seite.
Gnade, genau, und Glaube, aber im Glauben wollte ich jetzt hinaus, das ist menschlich geredet. Genesis 15, Vers 6. Hundertmal gelesen, aber das ist ganz, ganz zentral und wichtig. Genesis 15, Vers 6. Wiederum, dass diese Verheißung erneuert wird. Gott sagt, ich werde dich sehr groß machen, zähl die Sterne, probier's mal. Und dann sagt er, unmöglich, ja. Und dann sagt, und er glaubte, das ist Abraham, und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. So wichtig, so zentral, wenn wir das Ganze reden. Das ist aus menschlicher Sicht gesprochen, das ist unser Weg, das ist unser Mittel, um an diesem Segen Anteil haben zu können. Auf welchem Weg wurden Isaac, Jakob gerettet? Abraham natürlich dann auch. War das, weil sie ein moralisch einwandfreies Leben gelebt haben, weil sie dem Gesetz entsprechend gelebt haben und deswegen Anrecht haben durften auf die Verheißung, oder? Und auf den Segen. Jakob, also bitte. War das auf dem Weg eines zweiseitigen Bundes? Oder war es aus Glauben an diese Verheißung? Genau, genau. Wonach hat er sich ausgestreckt? Was musste Jakob um jeden Preis haben? Ob das Mittel, um dahin zu kommen, gut war oder nicht, beurteilen wir ein bisschen anders. Aber was musste er haben? Den Segen. Es geht um diesen Segen und es geht darum, an diesen Segen, Gottes Wort, seiner Verheißung zu glauben und nicht zu tun. Nicht zu werken. Das ist der erste Weg. Das ist der eigentliche Weg. Das ist der ursprüngliche Weg. Nicht Plan A und dann funktioniert nicht und jetzt müssen wir Plan B einrichten. Es ist so wichtig. Und das ist alles, was wir jetzt schon in eigenen Worten ausgedrückt haben, abschließend. Zwei wichtige Stellen, eigentlich zwei längere Abschnitte. Aber mit dem Hintergrund, den wir jetzt erarbeitet haben, werde ich es nicht ins kleinste Detail auslegen müssen. Römer Kapitel 4. Ihr seid so bewandert, ihr wisst es alles schon, ich brauche euch schon nichts mehr zu sagen. Abschnitte beschrieben mit Abrahams Glaubensgerechtigkeit. Römer 4, Vers. Über wen spricht der Paulus schon wieder? Welche zwei Figuren? Abraham und David im Abschnitt. Mhm. Ah, so interessant, gell? Mhm. Okay. Jetzt zitiert er zuerst den David und sagt, ist David aus Werken gerechtfertigt worden? Warum sagt er dann so? Glückselig, deren Gesetzlosigkeiten. 4 Vers 7. Römer 4, Vers 7. Danke, immer unterbrechen. Ich bin euch keinem einzigen böse. Vers 6. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Ist gut, dass wir das auch noch mitlesen. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben sind und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Das ist Psalm, genau. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Also gilt das einfach für alle Beschnittenen oder gilt das auch für die Heiden? Ja, dann sagt er, okay, nochmal zurück zum Thema Abraham. Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Dann sagt er, okay, dann lass uns nochmal nachdenken kurz über Abraham. Wie war das bei Abraham? Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten war oder als er unbeschnitten war? Also das ist ganz einfache Rechnung. Wir haben gerade gelesen, Genesis 15, Vers 6. Steht, und Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.
Warum hier kein Querverweis drin
ist? Das ist, damit du ihn selber ergänzt.
Ja.
Was meinst du?
Nee, weil wo das hier
steht, bei dir, das habe ich...
Wenn wir sagen, dass Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist, und da könnte doch...
Da muss Genesis 15, Vers 6 stehen. Da muss Genesis 15, Vers 6 stehen.
Stimmt.
Ja, aber vielleicht manchmal steht es ein bisschen später, weil der Abschnitt ein bisschen längeres umfasst. Aber egal, das klären wir später. Also wie wurde ihm denn zugerechnet? als er beschnitten oder als er unbeschnitten war. Nicht in der Beschneidung, sondern in dem unbeschnitten sein. Wenn wir in Genesis zurückgehen, an welchem Zeitpunkt oder in welchem Kapitel gibt Gott dem Abraham das Zeichen der Beschneidung? Kapitel 17. Okay. Das ist Kapitel 17. Was kommt erst? Kapitel 15 oder Kapitel 17? Also, zuerst wird dem Abraham die Glaubensgerechtigkeit zugerechnet und danach wird er beschnitten. Paulus sagt nicht umgekehrt, nicht erst beschneidet er sich und hält das ganze Gesetz und dann wird ihm zugerechnet. Nein. Ganz wichtig. Und auch für uns wieder. Welcher Weg war zuerst? Welchen Weg veranschlagt Gott zuerst? Immer der Ei aus Glaubensgerechtigkeit. Und die abschließende Stelle, Galater Kapitel 3. Macht es extrem, extrem deutlich. Wir hatten es schon ab und zu aufgeschlagen, aber wir immer ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Jetzt sagen, okay, jetzt lesen wir es nochmal abschließend. Und wir sparen uns Vers 1 bis Vers 5, wobei es nicht unwichtig ist, aber für unser Thema. Die Galater, die hatten ganz große Schwierigkeiten. Was ist der Weg, wie Gott einem Gerechtigkeit zurechnet? Was ist der Weg, wie man vor Gott anerkennt? Also, Christus, ja, aber man braucht auch das Gesetz noch dazu, ja, um vor Gott gerecht zu sein. Das waren die judaistischen Irrlehrer, die da gekommen sind, denen das vermittelt haben. So, herzlichen Glückwunsch, dass ihr an Christus glaubt, aber ihr müsst das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Ja. Also als Konsequenz. Er sagt, unverständige Galater, werdet euch bezaubert. Also ganz, ganz, ganz krass. Und jetzt ergreift er sie bei ihrem eigenen Steckenpferd, nämlich bei dem Alten Testament, und zeigt ihnen auf, was eigentlich das Alte Testament zeigt und was es eigentlich lehrt. Und das ist für uns so wichtig, damit wir das Alte Testament richtig sehen, dass wir es richtig einordnen und richtig verstehen. Okay? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und wie gesagt, ich werde jetzt viel lesen. Ihr müsst jetzt einfach versuchen, das möglichst... Vers 6, ja? Galater 3, Vers 6. Ja. Ihr müsst versuchen, einfach das alles, was wir gesprochen haben, jetzt da mit hineinzutragen und das aufzugreifen, aufzusaugen und das zu verknüpfen, weil sonst ufert es aus. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Nachkommenschaft. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. So, Rückschluss. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Sie sind seine Kinder, weil sie aus Glauben sind, wie Abraham aus Glauben war, und werden mit ihm zusammen gesegnet und an ihnen erfüllt sich diese Verheißung. Denn alle, jetzt stellt er das gegenüber, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Oder haben wir das wieder, gell? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Ist völlig klar. Denn es heißt doch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ganz große Ozeane, die wir hier bequem gerade überschippern. Damit, welcher Zweck ist? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also, was umschließt dieser Segen? Beschließt nicht nur, es geht sogar noch viel weiter als Land und als Nachkommenschaften, diese Dinge. Er sagt, die Verheißung des Geistes. Wow. Das ist Segen. Das ist überströmendes Beschenken. Es ist Brüder, ich rede nach Menschenart. Ich benutze mal ein menschliches Beispiel. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament oder eines Menschen rechtskräftig festgelegter Bund, könnte man sagen, das ist nämlich dasselbe Wort, hebt niemand auf. Ich habe mir immer wieder gedacht, was ist Bund und was ist Testament, was hat das miteinander zu tun? Was hat das gemeinsam? Das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Stiefel, oder? Ein Bund ist ja was ganz anderes als ein Testament, oder? Es hat sehr viel miteinander zu tun. Es ist nämlich, ein Testament ist in einem gewissen Sinne ein einseitiger Bund. Okay? Es ist ein einseitiges Zusagen, ein einseitiges Versprechen, jemandem anderen etwas sehr Gutes zu tun. Also das ist 100% genau das, was an Abraham passiert ist, was an David geschehen ist. Gott schreibt ein Testament, wo er ein gewisses Erbe austeilt. Ein gewisses Erbe, ein reiches Segensgeschenk an Abraham, ein reiches Segensgeschenk an David und alle, die ihre Kinder sozusagen sind. Ja. So, also selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Da wird sich jeder hüten davor, etwas da zu ändern. Wollen wir es hoffen. Ja, also das Menschliche ist nicht so ganz sicher, aber er sagt, das macht man, also es ist Tabus, No-Go, geht nicht. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Also hier aber handelt es sich nicht um ein menschliches Testament. Hier handelt es sich nicht um einen menschlichen Bund. Hier handelt es sich um einen göttlichen Bund. Wird der aufgelöst werden? Wird der? Das kommt jetzt, okay. Denn Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen. Hier greift er Genesis 22, 18 auf, was wir vorgelesen haben. Er spricht nicht wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Paulus ist so einfach. Und der ist der Christus. Wir würden sagen, okay, das. Aber Amen. Dies aber sage ich, da schließt Paulus jetzt, ja. Einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Also, wenn Gott jetzt hier das Gesetz einführt, dann führt er nicht einen neuen Weg ein und sagt, jetzt probieren wir mal einen neuen Weg aus. Ganz geschweige davon, dass es der erste gewesen sein würde. Wenn wir es so wollten, dann ist das hier Version 1, Abraham Version 1, Gesetz Version 2 und Neuer Bund Version 3. Das, wenn dann. Aber Paulus sagt, nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Wenn Gott das mit einem Bund festgelegt hat, wird der nicht aufgelöst. Wir haben gesehen, ein zweiseitiger Bund wird aufgelöst, aber ein einseitiger Bund wird nicht aufgelöst. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, also nochmal, das weiß so wichtig ist, Vers 17, dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam, hinfällig geworden wäre. Denn wenn das Erbe, der Segen, aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Also Paulus sagt, wenn tatsächlich Gott diesen Weg vorgesehen hat, dann hat sich der Alte erledigt. Wenn man zu diesem Segen über das Gesetz kommt, dann kommt man nicht mehr über den anderen Weg, über die Verheißung, über Abraham. Okay, das heißt durch den Glauben. Was soll nun das Gesetz? So kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Das ist die Frage, die dann im Raum steht, ja? Was soll jetzt das Gesetz? Und jetzt erklärt Paulus es. Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Und dann sagt er weiß ja, wie das menschliche Herz weiter denkt immer, ja? Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Ist das ein Gegenentwurf? Ist das ein Gegenprogramm? Ein alternativer Weg? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Wie viel Konjunktiv ist hier drin? Wäre, hätte, könnte, würde. Okay? Also, auf gar keinen Fall. wenn es tatsächlich so wäre, dass ein lebendig machendes Gesetz da wäre, das, dann wäre es wirklich so. Aber der wahre Zweck des Gesetzes ist so, die Schrift hat alles, und das haben wir besprochen, deswegen, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen, auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Das heißt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus, das ist so ein Bild, oder? Wie habt ihr eure Kleider heute angezogen? Richtig übergestreift, oder? Das ist, wenn ihr verheiratet seid, sag ich mal, euer Partner ist, wenn ihr die Kleider habt, ist, nicht mal euer Partner ist euch so nahe, ja, ihr könnt, also okay. In aller Regel, okay? Es ist eine enge Verbindung. Mhm. Ganz, ganz nah. Ihr habt Christus angezogen. Und das hat mitunter Auswirkungen, da ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, das ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Wenn ihr aber des Christus seid, und das ist jetzt wenn ihr Christus gehört, wenn ihr diesem Nachkommen gehört, wenn ihr mit dem so verheiratet seid, wenn ihr mit dem so stark identifiziert seid, mit diesem Christus, dann so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft, unabhängig davon, ob du deine Linie zurückführen kannst oder nicht, seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Was für Erben?
Des Segens von Abraham.
Des Segens von Abraham. Und alles, was damit zusammenhängt. Wow. Das ist so gewaltig, das ist so groß. Das ist, versteht ihr? Und das, deswegen, was mir nochmal in diesem Zusammenhang einfach wichtig, weil Paulus das in diesem Text doch ziemlich deutlich schreibt und klar macht, was das Gesetz jetzt für ein Puzzleteil ist in diesem ganzen Bild. Es ist kein alternativer Weg. Es ist nicht im geringsten etwas, wo Gott etwas ausprobiert hat, in der Hoffnung, vielleicht probiert es, vielleicht werden die Menschen es schaffen. Nein, nein. Es ist immer aus Glauben gewesen. Und es ist immer für die, die auf dieselbe Weise Gott ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und geschenkt haben, wieder alles Menschliche überlegen und geglaubt haben, wie Abraham es tat. Das ist das Bild und das war mein Anliegen und mein Ziel, dass wir hier ein klares Bild bekommen von Gottes Haushaltung und von seinem Plan, von dem, wie er diese was Altes Testament bedeutet, was Neues Testament bedeutet, was das Gesetz für eine Funktion hat. Okay? Und deswegen lasst uns das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen, das heißt seinem Zweck entsprechend gebrauchen. Mhm. Wie wir letztes Mal gelesen haben, denn das Gesetz ist in erster Linie da, nicht für einen Gerechten, sondern für einen Ungerechten. Das ist 1. Timotheus. Ja? Mhm. Wozu dient das Gesetz in allererster Linie? Es ist Gottes Mittel, den Sünder zu überführen. Nicht, es ist ihn zu überführen, nicht zum Heil zu bringen. Ja, das ist so wichtig, dass wir da ganz klar sind, dass wir wissen, was Gott für was vorgesehen hat. Und dann wollen wir nächstes Mal wagen, Jeremia 31 erneut aufzuschlagen und dann sehen, wie das dann damit zusammenhängt. Dieser neue Bund, den Gott schließt, hat auch sehr, sehr viel Zusammenhang damit. Aber jedes Mal neu, wenn wir uns da hineinbegeben, ihr Lieben, dann bete ich einfach darum, dass es für uns nicht so ist, oh, okay, jetzt haben wir unsere Gedanken ein bisschen sortiert, das ist wunderbar. Wenn wir wirklich Kinder Abrahams sind, die glauben, okay? Wenn wir wirklich welche sind, die das ergreifen und die Gottes Verheißung beim Wort nehmen und sagen, ja, das ist so, dann lässt es uns nicht kalt. Das kannst du nicht kalt lassen. Mhm. Wenn sie uns kalt lässt, dann sind wir noch tot. Es ist wirklich so. Und ich bin zum Guten überzeugt, dass es euch nicht kalt lässt. Und deswegen im Stillen oder im Lauten, wie es euch beliebt, dürft ihr das Gott ausdrücken.